Ist ja schön, die Reihen doch etwas voller zu sehen als erwartet oder befürchtet. Titel der Predigt heute: Gottes Geschenke. Ich habe darüber nachgedacht und dachte, es gibt so derartig viele. Man könnte darüber reden bis Mitternacht, so wie Paulus, aber vorher Leute wie von der Empore fallen und wir noch vor Mitternacht Mittag essen wollen. Dachte ich, ich beschränke mich mal auf 7, die heilige Zahl. Weihnachten ist für uns eine Phase, wo wir die Tradition haben, für meine Eltern einen Fotokalender zu machen mit den Bildern ihrer lieben Enkelkinder. Mein Schwager Tom hat das mal angefangen vor über 20 Jahren und meine Mutter war sehr begeistert und legt uns so nach, das ist wirklich toll, so schön wie wir das gemacht haben, das ist wirklich toll, das zeigen wir jedes Mal unseren Gästen, wenn welche da sind. So nach dem 12. Mal meinte ich, ja, ist ja gut, haben schon verstanden. Und jedes Mal auf neue betont sie, was das doch für ein feines Geschenk sei, wie schön das doch ist, dass sie das immer da hängen haben und immer allen Gästen zeigen können. Ich so, ja, ich habe das schon verstanden. Und eine ganz tolle Tradition, also wenn ihr Großeltern habt, also eure Kinder Großeltern haben, ich kann das empfehlen. Und ist auch schön, man sieht dann halt irgendwann die ganze Zeitreihe von diesen Kalendern. Es bedeutet für mich aber auch, ich muss einmal im Jahr meine Fotos durchsortieren, um mal zu gucken, was ist so alles passiert dieses Jahr, und zwar vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es für euch war, ich weiß, wenn ihr aus der Ukraine kommt, war das kein besonders schönes Jahr. Und auch mein Jahr war nicht besonders leicht. Ich habe es Revue passieren lassen, es war ein Jahr, wo es sehr viele Krankheiten gab in meiner Familie. Mein Vater ist gerade im Pflegeheim, in der Kurzzeitpflege. Meine Mutter hat so viel Schmerzen, dass sie Heiligabend alleine verbringen wollten. Ich habe das erst nicht begriffen, bis dann gestern mit ihr telefoniert habe. Sie meinte, ich kann nicht sitzen, ich kann auch nicht richtig liegen. Also gut, dass sonst keiner da ist, das wäre mir jetzt irgendwie unangenehm. Es gab den Todesfall meiner Nichte im Mai, glaube ich, 24 Jahre alt, sehr tragisch. Ein Jahr, was mich sehr beschäftigt hat. Ein Jahr, was sehr traurig war für mich. Es war auch sehr, sehr viel Zeitdruck von der Firma, sodass mir es nicht so richtig klar war das Jahr über, bis ich dann mal so zur Ruhe kam. Ich war ein paar Tage in Paris. Entgegen meiner Pläne fuhr ich mal so hoch zum Montmartre. Ich wusste gar nicht genau, warum. Ich setze mich dann in den Sacré-Cœur, eine traumhaft schöne Kirche, und fange an zu weinen. Wegen der vielen Dinge, die mich so belastet haben. Und drum ist es gut, über das Jahr nachzudenken. Und gut für mich, den Perspektivwechsel zu haben auf Gottes Geschenke. Denn Gottes Geschenke sind ziemlich zahlreich und Gottes Geschenke sind toll und ermutigend. John hat letzte Woche schon über Liebe gepredigt. Drum ist dies heute nicht Thema von mir. Nicht, dass jemand denkt, ich hätte es vergessen. Aber wie sich das für eine gute Weihnachtspredigt gehört, fangen wir mal an mit Lukas 2. Und obwohl ich ja sehr traditionsbewusst bin und eigentlich zur Tradition gehört, das Ganze aus einer Luther-Übersetzung zu lesen, zur Zeit, da Quirinius Statthalter war, nämlich komisch, das ist auch die Zeitangabe, ich finde die neue Genfer doch einfach passender. Also, neue Genfer. Lukas 2, Abvers 1. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Herberge bekommen. In der Umgebung von Jerusalem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie. Und mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. In folgenden Zeichen werdet ihr, das kennt ihr kennen, es ist in Windeln gewittet und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündet hat. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, in der Futterkrippe, wie es der Engel beschrieben hatte. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie es überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Geschichte ist in sich so erstaunlich. Man kann da häufig drüber reden und drüber predigen. Es gibt in anderen Kirchen die Tradition, dass man zu jedem Adventssonntag und an jedem der Weihnachtsgottesdienste darüber predigt. Es gibt also eine Riesenpalette, wenn man es im Internet sucht. Werde ich heute nicht machen, aber ich picke mal 7 Aspekte raus, die auch alle in den tollen Liedern vorkamen, die wir vorhin schon gesungen haben. Der erste Aspekt, Jesus. Also ich habe 7 Punkte, die kommen dann hoffentlich mit 7 verschiedenen Folien hier, wenn die Technik klappt. Falls ich von was Neuem rede, schaut mich verwundert an, dann klicke ich wieder. Der erste Aspekt, Jesus. Es geht hier ja um die Geburt Jesu. Jesus, der gekommen ist aus dem Himmel, um uns zu befreien. Die Engel kommen an, verkündigen diese Warnungsbotschaft. Für euch ist heute ein neues Zeitalter angebrochen. Jesus ist gekommen. Jesus, der euch frei macht. Am Anfang ein winziges, kleines, wehrloses Kind. Ein Kind, das all den Stress mitmachen muss, den es in der Lebensphase gibt, eines Kindes, wo es vielleicht mal geschlagen wurde von anderen Kindern, wo es Probleme gab mit den Lehrern, wo es Probleme gab, weil man sich beim Erlernen des Handwerks vom Papa, Zimmermann, vielleicht mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen hat. All diese Dinge musste Jesus mitmachen. Später die Konflikte mit den Pharisäern. All das hat er gemacht, weil er uns liebt und weil er uns zeigen wollte, wie der Messias, der Retter, der Herrscher der Welt sich verhält, weil er uns liebt. Jesus unser Vorbild, Jesus unser bester Freund. Wenn ich drüber nachdenke, ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen von einem Freund, wo es halt darum ging, Wendepunkte heißt das Buch, Abby, der Autor, einige kennen ihn vielleicht noch. In diesem Buch schreibt er drüber, überleg doch mal, mach dir mal ein Bild, in der Mitte bist du, wer sind deine engsten Beziehungen? Und in enge Beziehung meist immer so 2 Striche, lockere Beziehung ein Strich oder vielleicht so gestrichelt. Ich habe mir überlegt, mit wie vielen Freunden treffe ich mich eigentlich jede Woche? Mit wie vielen treffe ich mich zumindest so alle 2 Monate? Und es sind dann doch viel weniger, als man so denkt. Ich habe darüber nachgedacht, wer ist mein engster Freund? Mit wem rede ich jeden Tag? Tatsächlich Jesus. Hier ist also das erste große Geschenk und zum Abendmahl kommen wir natürlich auf ihn zurück. Alles beginnt mit Jesus, alles endet mit Jesus. Das zweite Geschenk, Zugang zu Gott, Zugang zu einer himmlischen Welt. Die Hirten hier stehen auf einem Feld. Nicht besonders viel los, ziemlich langweilige Nacht vermutlich, wie jede Nacht. Tag ein, Tag, Nacht ein, Nacht aus. Und plötzlich steht da dieser Engel. Der Engel des Herrn wird uns in der Bibel mehrfach begegnen. Er ist mächtig, er ist kräftig. Kein Wunder, dass die sich erschrocken haben. Aus Hollywood sind wir was anderes gewohnt, denken, ah, cool. Für die war das weniger cool, es war mehr furchteinflößend. Und plötzlich kommt dieser Riesenherrscher an Engeln. Riesenherrscher klingt jetzt nicht nach 10 oder 12, klingt auch nicht nach einer Hundertschaft, klingt nach vielen Tausenden. Ich stelle mir vor, tausende Engel, ein riesiger Chor, die singen. Zugang zu einer anderen Welt. Es ist ganz erstaunlich, wenn man Umfragen liest, woran die Deutschen noch so glauben. Die meisten sagen, ja Gott, nee. Aber Engel, an Engel glauben noch viele. Es gibt eine unsichtbare Welt. Wenn ich mir die Welt anschaue, mit all dem Bösen, das passiert, habe ich keinen Zweifel. Es gibt das Böse auf der Welt. Und es gibt immer auch das Gute. Es gibt Gott und seine Engel. Und wir haben, dank Jesus, Zugang zu dieser Welt. Wir können mit Gott direkt reden. Für mich ist sehr interessant, ich bin aufgewachsen, natürlich in Deutschland, wie an meinem Akzent zu erkennen, in Deutschland aufgewachsen. Und ich habe dann häufig gehört, ja, das gibt's ja alles gar nicht, ist doch lächerlich. Wir in der Wissenschaft wissen wir doch heute, sowas kann gar nicht ein Gott, der jedem gleichzeitig zuhören kann, wie soll denn das gehen? Das hat man mir erzählt, das sei völlig unwissenschaftlich. Nun heute, 40 Jahre später, haben wir Technologie, die es ermöglicht, dass 4 Milliarden Menschen gleichzeitig auf ihren Handys oder Computers irgendwas eingeben und ein komisches System namens Google reagiert auf 4 Milliarden Menschen gleichzeitig. Wo ich denke, das ist Technologie, die Menschen gebaut haben. Google hat keine Gefühle, außer Gewinnmaximierung. Google hat keine Gefühle, Google hat keine Allmacht. Aber etwas, was mir vor 40 Jahren als völlig unmöglich beschrieben hat, ja, etwas nicht ganz in der Qualität, aber so ein Hauch davon konnten selbst die Menschen bauen. Also das, was man mir als unwissenschaftlich beschrieben hatte, war wohl dann doch ein Irrtum derer, die sagen, ich mag nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Ein weiteres schönes Beispiel. Man hat mir damals immer gesagt, ja, dass eine Jungfrau schwanger wird, voll der Schmarrn, das gibt's nicht. Also jeder Mediziner kann dir sagen, sowas geht nicht. Wo ich denke, ja, stimmt, sonst wäre es kein Wunder, ne? Dass eine Frau so schwanger wird, ist kein Wunder, sondern das war ein Wunder. Heute gibt es künstliche Befruchtung. Heute erzählen mir die gleichen Leute, was das doch für eine tolle Technologie sei. Sei das nicht klasse, was die Menschen so könnten. Wo ich denke, vor 40 Jahren habt ihr mir noch erzählt, das sei ein Beweis, es könne keinen Gott geben. Also es gibt offensichtlich einen Gott. All diese wissenschaftlichen Beweise. Ich habe 5 Jahre an der Uni gearbeitet. Im Wissenschaftsbetrieb lernt man viel darüber, wie Wissenschaft funktioniert. All diese wissenschaftlichen Beweise erweise ich schon wenige Jahrzehnte später als ziemlich hinfällig. Also es gibt diese reale Welt jenseits unserer Dimension. Wir können sie vielleicht nicht physikalisch messen, aber sie ist da und hier haben mal die Hirten Kontakt gehabt. Einmal erschien diese riesige Schar von Engeln, die ihnen einen Hauch eines Gefühls gegeben haben, wie es um Gott herum ausschaut. Zugang zu einer Welt jenseits unserer Vorstellung. Das zweite große Geschenk von Gott für uns, über das ich heute rede. Das dritte Geschenk für heute, Vergebung der Sünden. Wir haben viele Vorstellungen, was denn so unser Problem sei. Ich lese viel Nachrichten und wie aktuelle Berichte, Gesellschaft, Politik, Kultur. Und in jeder Epoche gibt es so wahnsinnsdrängende Probleme, die ganz, ganz wichtig sind. Und die haben auch alle ihre Berechtigung. Das eigentliche Problem, das wir haben als Menschen, wir sind getrennt von Gott. Durch etwas, was Gott Sünde nennt. Sünde ist, wenn wir zum Beispiel egoistisch sind, zu arrogant, um zuzuhören, uns für zu wichtig halten, uns zu wenig um das kümmern, was vielleicht für andere Menschen wichtig ist, wenn wir Gottes Gefühle verletzen. Gott sagt, das ist euer Problem, das ist das, was euch trennt, von euch selbst, voneinander und auch von mir, also von Gott. Das ist das eigentliche Problem, das ist die Mauer, die uns trennt, die für Vereinsamung sorgt. Viele Menschen sind vereinsamt, zu einem gewissen Grad, jeder von uns auch. Und Gott ist gekommen, diese Mauer einzureißen. Er hat Jesus geschickt, um diese Mauer einzureißen, um unsere Sünden zu vergeben. Dafür ist Jesus gekommen, dafür ist Jesus gestorben. Und auch darauf kommen wir im Abendmahl natürlich zurück. Vergebung der Sünden also, ein weiteres der großen Geschenke Gottes an uns. Ein viertes, das ich mitgebracht habe, wir sind Teil des Volkes Gottes. Dazu gehen wir mal in 1. Petrus 2. Ne? 1. Petrus 2. 2. Petrus. Ich kann sie nur noch eine Stunde nennen. So. 2, Vers 9. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Zugang zu Gottes Volk, eines der prägenden Themen der Bibel. Tatsächlich, wenn man sich die Bibel anschaut, es gibt in den ersten 11 Kapiteln der Bibel, im ersten Buch Mose, die Vorgeschichte und dann beginnt es mit Abraham, dem Gründer des Volkes Gottes. Und der Rest der gesamten Bibel dreht sich immer um das Volk Gottes. Und hier schreibt, oder hier lässt Gott für uns aufschreiben, ihr seid das Volk Gottes. Geschrieben an die, die Christen sind, also Jesus nachfolgen wollen, getauft sind und so weiter. Teil des Volkes Gottes zu sein, ein riesen Privileg. Und ich habe mich früher manchmal gefragt, ja, was heißt das genau? Also von Geburt an sind erstmal alle Menschen gleich, gilt auch in der Bibel. Aber dann gibt es das Volk Gottes, die sind für Gott besonders. Im Alten Testament gehörte man zum Volk Gottes, wenn man Abrahams Nachfahre war. Genau genommen Nachfahre von Abraham, Isaak und Jakob. Dachte immer, schön, aber ist irgendwie ein bisschen unfair, weil ich meine, wenn ich das nicht bin von Geburt an, komme ich da nicht hin. Ja, man konnte Proselyt werden, einverstanden. Aber an sich sehr exklusiv. Und der Grund dafür war, dass Gott gesagt hat, Abraham, du bist für mich so besonders, deine Nachfahren haben einen besonderen Status, weil du für mich ein besonderer Freund bist. Die Nachfahren Abrahams profitierten davon, dass Abraham diese enge Beziehung zu Gott hatte. Deshalb waren sie Gottes Volk. Sie gehörten gewissermaßen zum Platin-Club in der Menschheit. Abrahams Nachfahren waren Gottes Volk und Gott hat das ganze Alte Testament über gezeigt, wie sehr ihm sein Volk am Herzen liegt. Er hat sie aus der Sklaverei befreit in Ägypten mit einem Wunder, wo man denkt, das ist ja nicht zu fassen. Er hat sie durch die Wüste geführt, wie soll man in der Wüste überleben? Und doch noch 40 Jahre lang. Ein Volk mit Viehherden. Gott hat die tollsten Wunder getan. Gott hat ihnen ein eigenes Land gegeben. Israel, das gelobte Land. Und es gab Feinde und sie sind von Gott abgefallen und Gott hat sie disziplinieren müssen. Gott hat sie immer wieder rausgeholt. Gott hat sie immer wieder gerettet. Sie gingen ins Exil und Gott hat sie auch da wieder rausgeholt. Die Geschichte des Volkes Gottes, sehr inspirierend, ein Großteil des Alten Testaments. Und im Neuen Testament ist dann die Gruppe, für die die Möglichkeit besteht, Gottes Volk zu werden, auf die gesamte Menschheit ausgeweitet. Und jeder, der halt Abrahams geistlicher Nachfahr werden will, also sprich Christ werden möchte, Jesus folgen möchte, mit Jesus in täglichen Kontakt sein möchte, der gehört plötzlich zum Volk Gottes und damit hatte die Möglichkeit, das Anrecht in den Himmel zu kommen, die Ewigkeit zu verbringen mit Gott. Zu wissen, ich habe ein ewiges Leben, ich gehöre zum Platin-Club, ich bin einer der Auserwählten. Einfach nur dadurch, dass wir Christ geworden sind. Also, großes Geschenk Nummer 4, zu Gottes Platin-Club gehören, zu Gottes auserwählten Volk gehören. Und dann eins. Ich habe schon gesagt, das Jahr für mich wahnsinnig hektisch gewesen, irrsinnig viel zu tun. Ich fühlte mich ziemlich überwältigt, habe irgendwann mal aufgeschrieben, was ich da so alles gemacht habe. Neben dem täglichen Kleinkram im Beruf habe ich noch, ich glaube, 6 wirklich spannende Projekte gemacht, zwischendurch, nebenbei. Kein Wunder, dass es so hektisch war. Ich habe ganz vergessen, mich darüber zu freuen, weil es so hektisch war. Ich dachte, ich brauche endlich mal Ruhe. Und Ruhe ist tatsächlich ein ganz zentrales Prinzip in der Bibel. Es taucht auf in den 10 Geboten unter dem Stichwort Sabbat. Wir sind das gewohnt, man hat das Wochenende frei. Das ist in unserem Jahrhundert üblich. Das war in den meisten anderen Kulturen nicht üblich. Das kam über die 10 Gebote, wo Gott gesagt hat, als 4. Gebot, in Exodus 20, also 2. Mose 20, Vers 8, gedenk des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. 2. Mose 20, Vers 8. Das war ein zentrales Gebot. Den Sabbat nicht zu respektieren, war ein schweres Verbrechen seiner Zeit, weil Gott sagt, ich will, dass ihr euch einen Tag Ruhe nehmt. Das ist wichtig für euch. So werdet ihr erstens euch erholen, zweitens kommt ihr mal runter. Ihr könnt mal über das nachdenken, was wichtig ist. Ihr könnt euch mal Zeit für eure Familie nehmen. Gott war dieses Gebot sehr, sehr wichtig und je hektischer die Zeit ist, desto mehr merke ich, wie zentral das ist. Auch für uns, wie wichtig es ist für mich, das Wochenende mal zu genießen. Wie gesagt, wir halten das für normal. In den meisten anderen Kulturen war es total unglaublich, dass man gerade in einem landwirtschaftlichen Lebensstil alles einen Tag liegen lässt. Wie kann man in der Erntephase alles einen Tag liegen lassen? Gott hat gesagt, ihr braucht diese Ruhe. Und die Ruhe gab es nicht nur jede Woche einmal, die Ruhe gab es auch 3-mal im Jahr. 3-mal im Jahr sollten alle Israeliten nach Jerusalem kommen, raus aus dem Alltag, raus aus ihren Städten, Dörfern und Gehöften nach Jerusalem. Heute würden wir von Urlaub reden. 3-mal im Jahr rauskommen, nach Jerusalem hochziehen. Gott hat gewusst, wir brauchen diese Ruhe und Gott hat angeordnet, dass wir diese Ruhe einhalten. Als Befehl, damit keiner auf den Gedanken kommt, zu sagen, ach komm, brauche ich nicht. Nachher sind wir dann ausgelaugt und erschöpft, überwältigt. Gott will uns diese Ruhe geben. Ein ganz, ganz zentrales Gebot. Tatsächlich, wenn ihr die 10 Gebote lest und mal die Zeilen zählt, Mathematiker und Statistiker, wie ich bin, wenn ihr mal die Zeilen zählt, ist tatsächlich das längste dieser 10 Gebote. Er schreibt am meisten Text darüber, weil es ihm so wichtig ist. Jetzt sagen einige, es ist ja ein aufgehobenes Gebot. Nee, nicht ganz. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz nicht aufzuheben, sondern zu erfüllen. Jesus hat den ganzen Krampf, der drumherum gemacht wurde, abgeschafft. Dieses so, oh, darf ich am Sabbat überhaupt einen Eimer Wasser tragen? Geht nicht. Und Jesus meint, also pass auf, es geht nicht darum, Krampf zu veranstalten. Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht umgekehrt. Drum, das Sabbatgebot ist nach wie vor zentral, das Gebot, Ruhe zu bekommen. Das ist Gottes Eigenschaft. Gott ist der Gott der Ruhe. Das wünsche ich euch für die Weihnachtszeit. Ruhe, inneren Frieden, innere Ruhe, wie Gott sie immer wieder gegeben hat. Übrigens, wenn ihr ein schönes Kraftzeitthema sucht, also ein Thema für die Zeit mit Gott, innere Ruhe und Ruhe ist ein super Thema dafür. Tatsächlich sagte ich ja gerade, das erste Buch Mose hat einen Vorspann von 11 Kapiteln. In der Mitte dieser 11 Kapitel steht ein Mann namens Noah. Das Ganze ist wie so ein Chiasmus aufgebaut. In der Mitte steht Noah und Noah heißt, wie ihr euch vorstellen könnt, Ruhe oder auch Gott gibt Ruhe. Gott ist ein Gott der Ruhe. Wir sind eine Kultur der Hektik. Gott ist der Gott der Ruhe. Geschenk Nummer 6. Die Gaben des Geistes in Galater 5. Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des Geistes. Wenn du den Heiligen Geist hast, wird der Heilige Geist in dir diese Früchte bringen. Zerquetsche nicht den Heiligen Geist, stopf den Heiligen Geist nicht in dir zurück. Wenn du den Heiligen Geist in dir machen lässt, wirst du diese Früchte bekommen. Früchte wie Frieden und Freude. Aufgezählt in Galater 5, 22. Und natürlich, besonders wichtig, Gottes Wort. Das, was uns Zugang gibt zu Gottes Weisheit. Wenn wir wissen wollen, wie wir unsere Gedanken füllen mit nicht all dem Lärm, den unsere Gesellschaft so macht, den sie so wichtig findet und am nächsten Tag auch wieder vergessen hat, brauchen wir Gottes Wort. So spricht Gott zu uns. Und eine der tollsten Stellen über Gottes Wort ist Psalm 119. Ich habe eine Workshop-Reihe darüber gemacht, Florian und ich natürlich. Ein sagenhaft toller Psalm. Wie gesagt, geht es um das Wort Gottes. Man könnte ihn auch ganz lesen. Eine weitere super Kraftzeitidee für die Zeit der Ruhe, die vor euch liegt. Ich lese mal einen kurzen Ausschnitt, Psalm 119, 97 und folgende. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als alle erfahrenen, als alt gewordenen Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Unsere Welt ist voller Lärm, regelmäßig kommen die ganz neuen Ideen, was jetzt eigentlich wichtig wäre. Früher kam der Sozialismus und dann kamen alle möglichen Befreiungsideen, die inzwischen über den Haufen geworfen wurden. Lest ein wenig Geschichte, man kann darüber lachen, was die Menschen so alles geglaubt haben in der Neuzeit, was so wichtig wäre. Gottes Wort ist ewig. Das besteht seit Jahrtausenden, es wird auch in Jahrtausenden noch bestehen. Ich finde es faszinierend, wie so viele Bücher gekommen und gegangen sind, nur Gottes Wort ist geblieben. Gottes Wort macht uns weise, weiser als alle anderen. Und die Zeit der Ruhe, die jetzt vor den meisten von uns liegt, ist eine gute Gelegenheit, sich mal wieder rein zu vertiefen. Dinge zu lesen, die wir lange nicht gelesen haben. Dinge mal auszustudieren, von denen wir uns lange gefragt haben, was soll das eigentlich? Warum gibt es einen Propheten wie Obadja? Mache ich vielleicht mal eine Predigt drüber. Ist aber zu lang für 35 Minuten. Spannende Dinge, wenn du dich fragst, woher kriege ich das Hintergrundwissen? Es gibt zum Beispiel das Bibelprojekt. herrlich aufbereitet, super komprimiert und natürlich tausende von Kommentaren, zum Teil auch im Internet. Gottes Wort, ein siebtes riesiges Geschenk an uns. Es gäbe hunderte weitere Sachen aufzuzählen, was ich jetzt nicht tun werde, denn auch das ist eine der Practicals, eine Hausaufgabe für dich. Nimm dir mal die Zeit, schreib mal 100 Sachen auf, für die du Gott dankbar sein kannst. Die ersten 7 stehen hier schon. Schreib dir mal 100 Sachen auf, für die du Gott dankbar sein kannst. Du wirst erstaunt sein, wie viele es sind. Von den großen Dingen, die ich hier aufgezählt habe, über die Gebetserhörung des Kleinkrams im Alltag, wo man plötzlich merkt, sagenhaft, ich habe für was gebetet, das ist so passiert, ich habe schon längst vergessen. Und so, wow, das hat Gott gemacht, das war keine Selbstverständlichkeit. Und damit zu ein paar praktischen Ideen für diese kommende Zeit der Ruhetage. Nimm dir Zeit für die Bibel. Nimm dir Zeit für Gott und Gebet. Mach gute Vorsätze. Gute Vorsätze übers Umdenken. Und schreib dir die 100 Sachen auf, für die du wirklich dankbar sein kannst. Das war die Zusammenfassung meiner 7 Geschenke, über die ich gesprochen habe. Erstens Jesus, zweitens Zugang zu einer himmlischen Welt, drittens Vergebung der Sünden, Teil von Gottes Volk zu sein, der Sabbat, die Zeit der Ruhe, die Gaben des Geistes und sein Wort. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Dazu habe ich keine Folie. Wir kommen zum Abendmahl. Das Abendmahl ist die Zeit, in der wir an Jesus denken. Jesus, unser Friedefürst, der allmächtig ist und trotzdem zu uns gekommen ist als kleines, wehrloses Kind, als kleiner, wehrloser Bürger. Er war noch nicht mal Bürger des Römischen Reiches. Er war Bewohner des Römischen Reiches ohne Bürgerrechte. Ein Mann mit wenig Rechten, ein Mann ohne weltliche Karriere, ohne weltliche Macht, ohne großen Einfluss und ohne Instagram-Follower. Jesus hat für uns gelitten, damit wir Vergebung haben können. Und Jesus kam für all die, denen es schlecht geht. Die Gefangenen, die zerschlagenen Herzen sind. Dazu eine kurze Stelle, wie Jesus sich und seine Rolle vorgestellt hat, als er sein Wirken begonnen hat, hier auf der Erde. Die Menschen, denen er es vorgelesen hat, waren recht überrascht. Und hier ist die Stelle in Lukas 4, ab Vers 18. Lukas 4, Vers 18. Jesus sagt über sich, ein Zitat aus Jesaja: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist Jesus, Jesus, dem wir folgen, Jesus, der uns so sehr geliebt hat. Er kommt zum Abendmahl, Brot und Wein, wie üblich hier in den Reihen. Während wir das nehmen, lasst uns über Jesus nachdenken, über die Vergebung der Sünden, über unseren engsten Freund. Gott sei die Ehre.